CFO Inside News.
Heute ist der 25.03.2026 und ich begrüße euch zur 9. Folge der CFO Inside News mit Thomas Knauf und mir, Daniel Winkler. Hallo Thomas, wie geht's?
Hi Daniel, alles gut. Bei dir?
Ja, ich musste noch nicht wieder tanken, das ist das Positive. Wir haben uns ja letzte Folge darüber unterhalten. Ja, aber ansonsten ist alles gut. Man fiebert Ostern entgegen. Morgen bin ich 2 Tage hier in Münster auf der Data Unplugged und lasse mir ganz viel über KI erzählen und wie man Daten verwenden kann. Eigentlich immer ein ganz netter Event. Ja, anstrengend, weil viele Speaker, aber auch nett, weil man dann doch viele Leute auch trifft. Vielleicht der kleine Aufruf, wer auf der Autofahrt nach Münster das hört, der kann mich da treffen und vielleicht können wir uns auf einen Kaffee treffen.
Spannend, okay. Ja, ich muss mich nur entschuldigen für die technischen Mankos und die schlechte Qualität in der letzten Folge. Ich gelobe Besserung, also ich werde mal in Equipment investieren, um bei der hoffentlich dann nächsten Folge da auf dein Niveau anschließen zu können. Ja, ich hoffe, dass die Folge jetzt auf jeden Fall deutlich besser ist.
Ja, der Inhalt zählt ja am Ende hoffentlich, aber klar.
Ja, aber es muss schon auch verständlich sein, sonst bringt der beste Inhalt nichts.
Ja, ja, man ist es nicht mehr gewöhnt, so auf dem Telefonniveau des analogen Telefons von 1990. Ja, was haben wir heute an Themen? Wir können eigentlich noch nicht sagen, der Iran-Krieg ist beendet, weil der Trump hat ja noch irgendwie 2 Tage. Wie immer Taco, Trump always chickens out. Er hat Ultimaten gesetzt, die er dann wieder verschoben hat, immer so, wie die Märkte gerade reagieren. Und ja, man sieht spannende Bewegungen an den Märkten. Die Wetten, über die wir letztes Mal auch gesprochen haben, die nehmen zu, dass Leute scheinbar auch aus dem inneren Umfeld Informationen haben und dann auf fallende Ölpreise tippen, kurz bevor dann so ein Tweet abgesetzt wird über Truth Social. Also spannende Zeiten. Also manchmal reibt man sich die Augen und denkt, ist das noch normal und muss man sich daran gewöhnen, dass es so irre ist und bleibt?
Ja, also mein momentaner Stand ist, ich glaube, gestern ist ein sogenannter 15-Punkte-Plan von den USA angeblich an den Iran übergeben worden. Der Iran selber sagt, sie wären ja gar nicht da irgendwie im Austausch mit den USA und es gäbe gar keine Verhandlungen im Background. Hat aber dazu geführt, dass der Brent-Preis, also für diese Ölmarke Brent, ist unter $100 gegangen. Je Barrel und der WTI, das ist ja dieser Western Texas Intermediate oder wie der heißt, also diese US-amerikanische Ölpreisindiz, der war irgendwie bei $89. Also man konnte da schon alleine durch diese News wieder einen erheblichen Preisrückgang im Vergleich zu den letzten Tagen feststellen. Was ich so ein bisschen, ich sag mal, für mich noch unklar ist, ist dieser Truppenaufmarsch, der jetzt gerade stattfindet. Es sind irgendwie so 2 große Marineinfanterieeinheiten und irgendwie auch Fallschirmjäger dahin verlegt worden. Es gibt ja dieses Gerücht, dass es da um diese Insel Kark gehen soll, die sich mir nicht ganz erschließen würde, weil die deutlich weiter weg von der Straße von Hormuz ist, liegt relativ nah am iranischen Festland, ist aber so ein Öl-Hotspot der Iraner. Also da verladen die eigentlich den Großteil ihres Öls drüber. Ist auch, glaube ich, intensiv bombardiert worden vor einer Woche, diese Insel. Gibt aber noch eine andere Insel, die tatsächlich deutlich näher an diesem Nadelöhr, Straße von Hormuz liegt. Abu Musa heißt diese Insel und die, würde sie eingenommen werden, wäre mit Sicherheit wichtig, wenn man diesen Korridor dann mit militärischen Mitteln offen halten möchte. Also da ist schon auf jeden Fall meiner Meinung nach auch dieses Signal da, egal was da jetzt passiert, wir werden versuchen, die Straße von Hormuz irgendwie freizuhalten. Ich persönlich bin ja eh der Meinung, dass die Iraner die jetzt nicht groß verminen können, weil dann können auch ihre verbündeten Länder wie China, Indien und so weiter und so fort ihr Öl dann nicht mehr durchtransportieren und dann würden sie auch gar keinerlei Devisen mehr einnehmen. Sondern geht es, glaube ich, eher darum, dass du eine gewisse Art von Lufthoheit sicherstellen kannst. Ne? Also das ist momentan so das, was ich da jetzt, mein letzter Stand. Bin mal gespannt, was jetzt in den nächsten 2 Tagen da noch passiert. Aber es gibt das erste Land, nämlich die Philippinen. Die haben gestern den Energienotstand ausgerufen. Also die asiatischen Länder werden ja überproportional von dem Thema getroffen, also wie in Europa vor allem über den Preis, aber die tatsächlich auch über deutlich weniger Menge, die da hingeht. Und ich glaube, es sind nochmal 2 bis 3 Wochen, bis dann auch Thailand wahrscheinlich als nächstes nachrücken müsste. Ja? Also da merkt man, dass die ersten Länder dann schon in erhebliche Probleme reinkommen, was einfach die Menge an Energieressourcen, die da nicht mehr hinfließen, betreffen am Ende des Tages. Mhm.
Gut, das heißt, unser Podcast kommt eigentlich mal wieder zu früh, mit Freitag ausgestrahlt, weil die spannenden Dinge werden Samstag und Sonntag passieren, nämlich dann, wenn die Märkte geschlossen sind, weil das will man ja vermeiden, ja, dass dann nochmal wieder Panik ausbricht und dann können sich die Leute schon mal dran gewöhnen. Und es ist irgendwo relativ klar abzusehen, wenn er da schon 3000 Fallschirmspringer schickt, dass er versucht wahrscheinlich so dort diese Inseln einzunehmen und die Straße von Hormuz so weit freizuhalten, dann kann er sich nämlich feiern als derjenige, der es unter Kontrolle gebracht hat. Egal wie viele Leichensäcke dann in den USA nach Hause kommen. Also ob das innenpolitisch dann das richtige Signal ist, weiß ich nicht. Ja, Energienotstand, du hast das ja hier auf unsere Agenda gepackt. Letzte Woche hast du noch gesagt, in Deutschland brauchen wir uns keine Sorgen machen. Das ist nur eine Frage des Preises. Oder vor 2 Wochen. Bist du anderer Meinung?
Nee, tatsächlich sehe ich das ja so, dass... also das Einzige, was mich in Deutschland so ein bisschen... wo ich noch Fragezeichen habe, ist tatsächlich das Thema Gas. Die Gasspeicher waren sind extrem leer jetzt dieses Mal nach dieser Winterheizperiode. Und ich habe jetzt mal versucht rauszukriegen, welche ersten Vorschläge es wohl gibt, um da irgendwie, um da die entsprechenden Speicher wieder zu befüllen. Da gibt es aber keine richtigen, also zumindest öffentlich keine richtigen Pläne zu. Ja, und klar, es wird immer gesagt, LNG kommt schwerpunktmäßig aus den USA. Aber du musst es auch zum jetzigen LNG-Preis am Ende des Tages beziehen. Also die zu befüllen, könnte eine extrem teure Angelegenheit werden. Und man muss jetzt ja mehr oder weniger direkt anfangen, damit du auch wirklich eine gewisse Füllmenge erreichen wirst, bis die nächste Heizperiode wieder beginnt. Ja?
So wird das kommen. Also da mache ich mir gar keine Illusion. Also es wird extrem teuer werden, die Speicher zu füllen. Das wird natürlich eine Auswirkung auf den Strompreis haben. Der Industriestrompreis ist ja nun da, hatten wir auch schon in einer Folge darüber berichtet. Das heißt, es wird hohe Ausgleichsansprüche, eine Vorfinanzierung der Unternehmen geben und Ausgleichsansprüche. Also das wird für den deutschen Staat wieder sehr teuer werden. Das kann man wohl sagen. Und auch für den Verbraucher letztendlich sehr teuer werden. Und apropos Verbraucher, da haben wir ja schon immer mal... Es vernetzt sich ja immer weiter, so was wir hier erzählen, Woche für Woche baut sich das auf. Ich hatte ja damals gesagt, ich glaube vor 2 Wochen, scheint mir noch nicht so eine Panik zu geben auf Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, das scheint sich geändert zu haben. Ich hatte gesehen, dass Enpal und auch 1,5 Grad gerade sagen, die Leute rennen denen die Bude ein. Und was ich auch interessant fand, ist, dass im Februar der E-Auto-Absatz in der EU gestiegen ist, nämlich der Anteil der vollelektrischen, also nicht Hybrid, ist von 15,2 auf 18,8% gestiegen und selbst Tesla verkauft wieder mehr E-Autos in Europa. Finde ich insofern interessant, weil das immer heißt, die deutsche Automobilindustrie ist gerettet, wenn wir doch technologieoffen bleiben, aber es sind noch nie so wenig Benziner und Diesel verkauft worden, weil die Leute ja auch nicht blöd sind. Und jetzt... Noch eine Nachricht drauf. Und zwar gibt es eine Studie der Uni Innsbruck, dass seitdem der Musk sich der AfD angeschlossen hat oder AfD als die einzige Lösung für Deutschland sieht, in den Wahlkreisen, wo die AfD hohe Prozentraten erreicht, den Absatz gesteigert hat. Und zwar signifikant. Okay. Hat aber nicht ganz genutzt, weil davon haben andere nicht mehr gekauft, die vorher gekauft haben. Aber ich finde es bemerkenswert, dass eine Kaufentscheidung eines Autos heute nicht mehr davon abhängt, ob es Sinn macht und rational ist, sondern nur noch, wie die politische Stimmung ist.
Ja, also das ist okay, diese Person Elon Musk und das, was der da ausstrahlt, ist aber schon auch eine extreme Ausnahme. Ja? Und hat ja auch viele, also ich fand, dass gerade sein Involvement in diese Doge-Thematik und sowas, nachdem Trump ja wieder an die Macht gekommen ist, da ja auch entsprechend negativ Auswirkungen für Tesla am Ende des Tages hatte, ne? Dass dann jetzt ein paar AfD-Wähler sich dazu entschieden haben, deswegen dann einen Tesla zu kaufen. Okay, geschenkt.
Ja, den gesellschaftlichen Aspekt finde ich halt ganz interessant da drin. Eigentlich müsstest du ja sagen, ich gucke mir das ganz wertfrei an und nur, weil man erst, ich sag mal, ökologisch interessierte oder engagierte Menschen als Zielgruppe hatte. Was man ja einfach so sagen kann. Die gesagt haben, es ist ein Feel-Good-Auto, wenn ich elektrisch fahre, dann kann ich mich abheben von den anderen. Und dann heißt es, Mensch, der Musk hebt den rechten Arm zum Gruße und sieht eine nachgewiesen rechtsextreme Partei als einzige Lösung für Deutschland an. Das Auto kann ich nicht mehr kaufen. Also ich kenne Leute, die mir erzählt haben, dass sie Taxis weggeschickt haben, weil es ein Tesla war. Und gesagt haben, nee, da steige ich jetzt nicht ein, das ist ein Tesla. Okay. Finde ich genauso bescheuert. Dann zu sehen, dass auf der anderen Seite Leute sagen, jetzt kann ich es kaufen. In Mecklenburg-Vorpommern wurde ja insbesondere von der AfD sehr stark gegen das Tesla-Werk politisch gegengesteuert in Grünheide. Und plötzlich ist das alles gar kein Thema mehr. Ja, da muss man mal einen Schritt zurückgehen und sagen, Sag mal, habt ihr sie noch alle auf dem Zaun oder was? Jetzt überlegt doch mal in beide Richtungen.
Ja, Grünheit ist übrigens sehr interessant. Das ist doch, da ist doch konstant Stress drin mit dem Thema Gewerkschaft. Ja, da hatte ich jetzt vor ein paar
Betriebsrat.
Tagen wieder irgendwie so ein, und Betriebsrat, ne?
Ja. Ja, auch interessantes Thema. Also ich kann das ja verstehen. So als jemand, der selber in einem Unternehmen mit einem Betriebsrat gearbeitet hat, wir hatten ein sehr gutes Verhältnis mit dem Betriebsrat und das war auch nicht alles Murks, was die vorgeschlagen haben. Aber je nach Strömung waren da schon harte Gespräche. Und deswegen verstehe ich auch jeden Unternehmer und jede Unternehmerin, die sagt, boah, bevor ich einen Betriebsrat kriege, spalte ich das Unternehmen auf oder schmeiße ich die Leute raus. Das sind ja mal so Sprüche, die kommen, ne? Emotional kann ich das verstehen.
Ja, ich hatte mal einen Chef tatsächlich, der gesagt hat, also wenn ihr einen Betriebsrat gründen solltet, das liegt bei mir schon im Schreibtisch, die Gesellschaft wird sofort liquidiert. Ja. Ist auch nie dazu gekommen. Ich muss dazu sagen, Betriebsrat, finde ich, ist eine Sache tatsächlich. Da kann man auch, klar, das hängt auch damit zusammen, glaube ich, wie groß einfach das Unternehmen ist, wie lange es den Betriebsrat gibt, wie der zusammengesetzt ist. Vor allen Dingen, wenn du irgendwie richtig freigestellte Betriebsräte hast und das irgendwie sich noch runterbricht in, was gibt es da, Ausbilder und Jugendbetriebsräte, also gibt es ja dann noch, ich sag mal, für diverse Bereiche dann nochmal Subkategorien, dann wird es natürlich wieder so ein System im System, was entsprechend schwer zu handhaben ist. Wenn du jetzt aber in so einem, ich sag mal, klassischen Mittelständler bis hin zu einem etwas größeren Unternehmen gehst und du hast dann einen guten Betriebsrat, dann bin ich schon auch der Meinung, dass das unterm Strich für alle Beteiligten eigentlich immer eher positiv ist. Ich sehe immer die Gewerkschaften tatsächlich skeptisch, muss ich leider sagen, ja, weil ich finde, dass da kommt oft dann so ein gewisses politisches Geplänkel wieder mit rein, dann versuchen die auch so einen Betriebsrat irgendwie entsprechend zu indoktrinieren, ne? Weil am Ende des Tages generieren die ja ihre Einkünfte dann halt über die Mitglieder, die in der Gewerkschaft mit drin sind und versuchen natürlich auch Betriebsräte dann schon mal in die eine oder andere Richtung zu bewegen. Da kann ich verstehen, dass dann vielleicht von Arbeitgeberseite das eher negativ betrachtet wird, weil ich persönlich bin jetzt der Meinung, dass die meisten Gewerkschaften in Deutschland eigentlich nicht mehr dem eigentlichen Job nachkommen, der Teil ihrer historischen Daseinsberechtigung gewesen ist, nämlich dafür Sorge zu tragen, dass tatsächlich auch Leute langfristig wirklich weiterhin im Job sind. Momentan kommen da sehr viele Forderungen aus Gewerkschaftsrichtung, die ich glaube, dass die von den Unternehmen gar nicht so richtig erfüllt werden können. Und die Unternehmen reagieren entsprechend, kriegt man ja mit, wie das momentan bei uns Sache ist. Ja. Da sehe ich noch wenig Kooperationsbereitschaft von beiden Seiten, aber mal gucken, ob sich das irgendwie ändert.
Ja, ich bin da so ein bisschen ambivalent. Also natürlich haben Gewerkschaften und auch Betriebsräte ihre Daseinsberechtigung. Das will ich damit gar nicht
natürlich
sagen. Aber absolut. Es macht das Leben und die Entscheidungsfindung im Unternehmen und auch die Entscheidungsdurchsetzung extrem schwer. Und es fängt damit an, dass du sagst, wenn ich restrukturieren muss, und dann gibt es ja gute Gründe auf beiden Seiten, aber wenn ich sage, ich will die High Performer im Unternehmen halten, weil mit denen will ich eine neue Richtung einschlagen. Und dann heißt es aber auch gesetzlich, ich habe eine Sozialauswahl. Und dann wird erstmal lange diskutiert, welcher Mitarbeiter überhaupt gehen darf, weil dann ist da vielleicht ein Low-Performer, sag's jetzt mal so, der hat aber 4 Kinder und ist 20 Jahre im Unternehmen, performt einfach nicht. Und es ist so unheimlich schwierig dann, solche rationalen Entscheidungen durchzusetzen mit dem Betriebsrat, Gewerkschaft ist ja dann meistens andere Dinge wie, wir wollen wieder 7,4 und auf 3 Jahre fix und so weiter. Und du guckst in deine Zahlen und denkst, alter Falter, wie soll ich das bezahlen? In der Kommune mag das ja noch gehen, weil Steuern fließen, gespart wird nie. Ja, also von daher, ich verstehe beide Seiten, aber wir waren ja bei Grünheide. Das nimmt ja schon groteske Züge an. Ne? Man weiß, man hat die gesetzliche Verpflichtung und setzt dann einen Betriebsrat ein, der dort sehr unternehmensnah ist, gründet dann eigene Gewerkschaften, die dort auf der Liste stehen. Ja, und am Ende geht es eigentlich darum, dass man einfach das weitermachen kann, was man weitermachen möchte und vielleicht versucht, einen Hebel zu finden, der gerichtlich geklärt werden muss, wie man die betriebliche Mitbestimmung eigentlich anders interpretieren kann.
Also für mich ist das tatsächlich eher so ein Prototyp, wo ich sage, ja, ich finde das schon spannend, das zu beobachten, dass halt eben aus diesem Betriebsrat und diesen Listen, die es da gibt, auch Leute versuchen, irgendwie abseits der etablierten Gewerkschaften entsprechend was aufzubauen. Und ich finde das eigentlich gar nicht so super, sage ich jetzt mal, dass das immer so einseitig negativ teilweise in der Berichterstattung wieder aufgenommen wird. Weil es ist ja nicht so, dass da wird ja der Betriebsleiter sehr oft genannt. Ja, der ist ja so eine prägnante Figur in diesem ganzen Konstrukt. Übrigens bei LinkedIn auch, genau, bei LinkedIn auch da immer sehr interessante Beiträge zu postet. Auch, ich glaube, mal jetzt erheblichen Streit mal hatte mit dem Handelsblatt und das auch so öffentlich ausgeteilt hat am Ende des Tages. Also sehr spannend, kann ich empfehlen, sich das mal anzugucken. Und ich sag mal, ich habe ihn so verstanden, dass er also A, natürlich gar kein Problem damit hat, B, aber das also nicht der Meinung ist, dass jetzt wieder nur etablierte Gewerkschaften am Ende des Tages da reindrängen können, sondern dass, wenn es halt entsprechend andere Listen gibt, das auch legitim ist, dass sie sich entsprechend formieren. Ja? Das gefällt aber dann natürlich wiederum einer der bekannten etablierten Gewerkschaften nicht, weil sie dann einfach die Mitglieder am Ende des Tages nicht bekommt. Ja? Also deswegen meinte ich das eben. Für mich hat das oft dann eher wieder so andere Gründe, die im Hintergrund eine Rolle mitspielen, warum es dann da nicht zu einer vernünftigen Lösung kommt, während eigentlich der Kern, der ja da drin steckt, dass das Unternehmen einen Betriebsrat durchaus akzeptieren würde und da auch entsprechend Leute reinnehmen würde. Und ich glaube auch, dass man da wahrscheinlich eine gute Zusammenarbeit hätte, weil die Leute, die bei Tesla arbeiten, schon auch immer noch extrem, machen das ja aus großer Motivation und weil sie sich mit der Marke extrem identifizieren. Ja, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch ein wirklich sehr proaktiver Betriebsrat ist, der dann auch sehr gut mit der Geschäftsführung da zusammenarbeitet. Und es wird irgendwie eigentlich blockiert aus anderen Gründen. Ne? Ich werde das mal weiter beobachten, bin mal gespannt, wie sich das da entwickelt und finde, die Berichterstattung suggeriert, dass das sehr grotesk ist. Aber wenn man anfängt, sich das mal im Detail anzugucken, dann denke ich immer, naja, eigentlich wird das nicht hundertprozentig, meiner Meinung nach, ja, nicht hundertprozentig transparent rübergebracht. Ja.
Es ist halt hochspannend. Also was da passiert, ist ja, dass dort Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter, es sind auch mehrere, Betriebsversammlungen mitschneiden. Handy in der Tasche und das dann zum Handelsblatt weiterspielen, 1:1, sodass sie natürlich immer aus den Betriebsversammlungen alle Informationen haben, die in gewisser Weise ja dann auch geheim sein sollten. Aber wie willst du das verhindern? Eine Betriebsversammlung geht an alle Mitarbeiter. So. Und dass die Technik heute ermöglicht, das 1:1 mitzuschneiden, ja, da musst du halt vorsichtiger sein. So, und dann werden aber Fragen gestellt außerhalb des Skriptes und dann antwortest du vielleicht emotional. Und ein Werksleiter ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein PR-Profi, würde ich sagen. Es sei denn, der wird sicherlich Training bekommen, aber sein Chef macht es ja auch nicht unbedingt vor, wie man gut kommuniziert. So, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall was, Tipp, weil du sagtest Handelsblatt. Ich meine, es gibt da auch Handelsblatt-Podcasts zu, wo die mal so berichten, wie es da in den Bergen abgeht. Und auch ein Buch, was ich letztes Jahr gelesen habe, die Tesla-Files. Das sind auch zwei Handelsblatt-Journalisten gewesen, die dort diesen Tesla-Leak in Norwegen, wo jemand praktisch aus dem Jira sämtliche Tickets abziehen konnte und dann auch Daten gefunden hat, die angeblich gar nicht vorhanden sind über Unfälle, wo die Staatsanwaltschaft nachgefragt hat, ob sie die Kameras auswerten dürfen. Und dann wurde gesagt, haben wir nicht die Daten? Die Daten lagen da aber alle. Das ist bis heute nicht abgeschlossen und wirft doch so ein schlechtes Bild auf Tesla, dass ich gesagt habe, ich werde, glaube ich, in diesem Leben keinen Tesla fahren, weil mir das einfach zu gefährlich ist, wenn ich dieses Buch lese.
Das ist eine Handelsblatt-Crime-Folge, die habe ich auch gehört. Die kann ich empfehlen, die ist tatsächlich gut.
Also dann verlinken wir die
nicht, aber genau, die Handelsblatt-Crime-Folge davon, die ist wirklich gut.
So, was haben wir noch? Ich fand ganz interessant, dass die SEC, die amerikanische Börsenaufsicht, plant, dann doch die Quartalsberichterstattung von vierteljährlich auf halbjährlich umzustellen. Hast du das auch gehört?
Ja, das habe ich auch gehört. Hier gibt es ja schon was länger, die Diskussion tatsächlich. Ja, also so ganz neu ist sie nicht, aber jetzt nimmt sie wieder so ein bisschen Fahrt auf.
Die wurde von Trump angestoßen in seiner ersten Amtszeit. Wahrscheinlich hat er sich selber geärgert, dass er dann irgendwie schlechte Zahlen veröffentlichen musste mit seiner Trump Corporation. Und es gibt auch bekannte Fürsprecher dafür, dass man das nur noch halbjährlich macht, insbesondere Warren Buffett. Das hat mich ein bisschen gewundert. Wobei der sagt, ihn stört gar nicht die Quartalsberichterstattung, ihn stört die Quartalsprognose. Also die Quartalsberichterstattung findet er eigentlich ganz gut. So. Die Frage ist, wozu führt das? Also erstmal alle börsennotierten Unternehmen in Deutschland sind über die Börsenregularien Stand heute zur Quartalsberichterstattung zumindest im Prime-Segment verpflichtet. So, das heißt, die kommen da nicht raus. Aber es wird natürlich eine Strahlwirkung geben, ist meine Vermutung, wenn du an der New York Stock Exchange nur noch Halbjahresberichte abgeben musst. Dann wird es Unternehmen geben, die sagen, gut, oder vielleicht auch die deutsche Börse, die sagt, okay, das reicht uns dann auch aus, wir ändern das auch.
Ich habe noch keine hundertprozentige Meinung dazu, muss ich gestehen. Also auf der einen Seite denke ich mir auch manchmal, bringt das wirklich so viel mehr, wenn man sich nicht komplett hauptberuflich nur mit dem Thema beschäftigen sollte? Ja? Bringt das einem so viel mehr, wenn ich da jetzt quartalstechnisch entsprechende Reports und Berichte bekomme. Ich habe eigentlich gar nicht die Zeit, mir das alles so im Detail anzugucken. Ja? Verlasse mich ja dann wieder nur auf irgendwelche Analysten, die das irgendwie alles zusammengekrempelt haben. Ne? Können die Analysten das auch auf dem Niveau machen, wenn die das nur halbjährlich bekommen? Wahrscheinlich. Ich würde schon behaupten, dass das alles relativ smarte Leute sind, die das hinbekommen sollten. Ja? Ich könnte, was ich mal gedacht habe, ist, vielleicht gibt es ja auch irgendwie sinnvollen Mittelweg. Also vielleicht kann man das irgendwie ein bisschen mehr eindampfen, die Fülle an Informationen für so einen Quartalsbericht, die ja dann auch teilweise irgendwie so Reporting-Packages, die geprüft werden müssen, dann gibt es dann irgendwelche Sonderthematiken drumherum und so. Vielleicht könnte man das auch ein bisschen eindampfen, dass es irgendwie nicht mehr so ausufernd alle 3 Monate sein müsste. Das würde die Unternehmen auch erheblich entlasten, würde aber vielleicht dem Informationsanspruch des einen oder anderen Adressaten dann immer noch gerecht werden. Ja. Aber du hast natürlich recht, sollten die USA das jetzt, also sollte das bei der SEC so beschlossen werden, dann wird das früher oder später auch nach Europa respektive nach Deutschland so rüberkippen. Weil dann auch, dann sind wir wieder beim Thema Vergleichbarkeit, dann hast du da wieder Firmen, wo du alle 3 Monate einen entsprechenden Report hast und bei den anderen Peers hast du dann irgendwie nur Halbjahreszahlen. Könnte auch spannend werden, wenn man sich irgendwie mit dem Thema Unternehmensbewertungen, Peer Groups und so weiter und so fort beschäftigt, ne? Dass du dann irgendwie auch da wieder Diskrepanzen hast, wo du darauf achten müsstest dann eigentlich, ob du das auch alles einheitlich in der Peer Group entsprechend dann berücksichtigt hast. Also wird logischerweise dann wahrscheinlich auch bei uns irgendwann der Fall sein. Ich würde es jetzt nicht per se als schlecht dann auch unterstellen, sondern könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich auch ausreichend ist. Ne?
Also bei mir schlagen da auch zwei Herzen in meiner Brust. Also die eine ist die Finance-Guy-Sicht, der sagt, okay, dann habe ich weniger Arbeit. Da muss ich den ganzen Kram nicht machen. Wobei, das ist vielleicht auch nur ein frommer Wunsch, weil du wirst es für Banken trotzdem machen müssen. Du wirst es für große Stakeholder eh machen müssen. Vielleicht auch für die Analysten, die dann sagen, ist mir zwar egal, das ist nicht mehr veröffentlicht, ich möchte aber von euch in irgendeiner Form eine Guidance haben, wo ich hingehe. Und dann bist du doch wieder drin. So, und das zweite ist die Investorensicht, wo ich sage, boah, ein halbes Jahr mal warten, bis Zahlen kommen. Dann sind die Ausschläge ja vielleicht auch viel größer an der Börse. Und wie lange hältst du das überhaupt geheim? Weil es ist ja heute so kenne ich das zumindest, wenn du an einer börsennotierten Gesellschaft in der Finance arbeitest, dann unterschreibst du auch, dass du keine eigenen Aktien x Tage vor der Veröffentlichung handeln darfst. Du hast die
Macht ja auch
Information,
Sinn.
macht ja auch Sinn. Du hast aber die Informationen ja trotzdem schon. Bei 3 Monaten, ja gut, wenn du sagst, okay, ihr dürft 2 Wochen davor nicht handeln, geschenkt. Wenn aber dann 5 Monate
Ja.
ins Land gezogen sind und ich habe die Informationen und da sind noch 4 Wochen, bis das Quartal zu Ende ist und ich dann noch den Bericht mache und ich weiß jetzt schon, boah, das erste Quartal, das war so schlecht, das holen wir nie ein, kann ich auch handeln.
Das stimmt. Also klar, das mag auf der regulatorischen Seite für diese Themen nochmal ganz andere Konsequenzen mit sich bringen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich erinnere mich da auch noch an meine Zeit in der Beraterwelt, wo wir dann börsennotierte Unternehmen entsprechend betreut haben. Und das war immer sehr, ich fand das immer ein bisschen skurril, weil die Leute selber, die das unterschreiben, okay, aber du kannst ja am Ende des Tages, also so habe ich das verstanden, kannst deinem Lebenspartner ja trotzdem irgendwie erzählen, dass du, naja, folgende Insights hast, folgende Überlegungen hast und dann sagst, okay, ich würde dir vorschlagen, dann mal Folgendes zu tun. Ja, also das müsstest du ja dann entsprechend nachweisen. Meiner Meinung nach gar nicht möglich, oder? Wie siehst du
Ah,
das?
doch, 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 das ist schon möglich. Da gibt es auch diverse Beispiele, gerade in den USA, wo Ehepartner und Ehepartnerinnen dort nachgewiesen wurde, dass gehandelt wurde vor Nachrichten. Aber ich meine,
Okay.
letztendlich, wir sind, seien wir mal ehrlich, wir sind im Moment sowieso in einer Welt, wo die Trump-Familie macht, was sie will und da keiner irgendwo nachfragt. Ne? Jetzt haben sie irgendwie einen Drohnenhersteller an die Börse gebracht und kurz im Peak, ne? Kurz bevor man dort im Iran einmarschiert, sodass die Rüstungsaktien nach oben gehen. Dann wird so ein Trump- und Melania-Coin verkauft. Dann haben wir hier diese komischen Ausschläge, wie eingangs besprochen, beim Öl. Also man hat manchmal das Gefühl, das ist ein Selbstbedienungsladen. Es ist immer die Frage, auf welcher Seite du stehst. Stehst du links oder stehst du rechts? Wenn du im Moment rechts stehst, hast du, glaube ich, nichts zu befürchten. Sobald dir sowas passiert, auf der linken Seite wird es vermutlich verfolgt. Und das ist ja nicht gut. Also sollte man sich am Ende des Tages auch an solche Dinge halten und gar nicht das Risiko eingehen, mit nahestehenden Personen irgendwas zu machen. Das gilt übrigens auch, und das sehe ich im Mittelstand ganz oft, wenn es um Transaktionen mit nahestehenden Personen geht, um die Steuer zu sparen. Mein Lieblingsbeispiel ist ja immer die Ehefrau, die einen Minijob hatte, aber den Porsche Panamera gefahren ist als Firmenwagen, wo ich auch gesagt habe, Leute, denkt doch mal nach, glaubt ihr, irgendein Steuerprüfer lässt das durchgehen? Ja, die wollte aber so gern mal Porsche fahren. Also manchmal möchte ich auch meinen Kopf immer nur gegen die Wand hauen, wenn ich sowas höre. Dann muss man aber auch mal Klartext sprechen, ob es dann immer zu was führt. Naja, manchmal ist die Schocktherapie, wenn der Steuerprüfer dann kommt und die Nachforderung macht, gar nicht so schlecht.
Also Disclaimer muss ich dazu sagen, du meinst 500 Euro als sozialversicherungspflichtigen Job, ne, damit man auch entsprechend die 1%-Regelung für einen Firmenwagen drauf anwenden kann. Aber heute hast du ja mittlerweile auch die Möglichkeit, irgendwie, wo sind wir mittlerweile? Bei 616 Euro für so einen
Irgendwie sowas.
sozialversicherungsfreien Minijob oder was, ja?
Ja, das wurde
Also
dieses Jahr.
da kenne ich tatsächlich aus dem M&A-Bereich bei den Nachfolgen ganz, ganz viele Beispiele. Das war eigentlich immer so. Also wenn du runtergefahren bist auf die Schwäbische Alb, die ganzen Maschinenbauer angeguckt hast, dann war das ja immer so, dass der geschäftsführende Gesellschafter, der Ehemann und die Ehefrau irgendwie Buchhaltung und HR leitet und bei manchen von denen allerdings schon viele Jahre nicht mehr operativen Unternehmen irgendwie unterwegs sind und dann irgendwie mit so einem 595-Euro-Job, ich mache 10 Stunden im Monat oder so und der Firmenwagen war dann der Porsche Cayenne Turbo S, ja, wo teilweise wirklich, also eigentlich mussten die dann irgendwie noch Nettogeld eigentlich wieder zurückzahlen, wenn du dir die Gehaltsabrechnung anguckt hast. Das ist dann irgendwie im Personalaufwand im Konto hochgelaufen und dann hast du gedacht, na gut, net dead, ja, zack, wird
Ja,
abgezogen.
deswegen, das weißt du ja auch, ist es immer wichtig, in solchen Verkaufstransaktionen, bevor man verkauft, sich so 2, 3 Jahre Zeit zu lassen und diese ganzen
Ja.
Dinge rauszuoperieren. Normalisieren machst du sowieso. Normalisieren heißt ja, dass ich Sondereffekte, von denen auch jeder weiß, die sind steuerlich motiviert, in Excel wieder rausrechne. Letztendlich ist es aber auch immer gut, das auch richtig zu buchen, weil auch das Steuerrisiko, da gibst du hinterher eine Garantie drauf. So, haben wir noch ein Thema?
Ja, wo du eben, das hat eigentlich gut da reingepasst. Jetzt müssen wir quasi wieder so einen kleinen Schlenker machen, aber es gibt die Diskussion Mehrwertsteuersatzerhöhung. Hast du es mitbekommen?
Ja klar, also die gibt es ja eigentlich immer. Jetzt der Stand von dieser Woche, ich glaube Anfang der Woche, ist von 19 auf 21%. Dafür aber
Genau.
bestimmte Dinge vielleicht auf Null zu setzen, ich sag mal Lebensmittel und Hygieneartikel vielleicht. Hintergrund ist, so habe ich es verstanden, dass natürlich unsere Sozialsysteme eine Vollkatastrophe sind mittlerweile und irgendwie finanziert werden müssen und wir nicht mehr den Arbeitgebern und auch den Arbeitnehmern zumuten können, noch mehr ja, Sozialabgaben zu zahlen, weil wir dann noch weniger wettbewerbsfähig sind. Das ist mal so grob in meinen Worten, was ich jetzt gehört habe. Und natürlich geht die Diskussion jetzt wieder los. Wen trifft denn eine Mehrwertsteuererhöhung oder Umsatzsteuererhöhung? Trifft natürlich erstmal alle. Das heißt, du hast keine soziale Gerechtigkeit drin. Das trifft die härter, die weniger Geld haben.
Genau, also mein letzter Stand ist jetzt relativ frisch. Also ja, die 19% auf 21 hoch, den verringerten Mehrwertsteuersatz von 7, bei manchen Dingen auf 4 runter, also gerade so im Basis-Lebensmittel- und Hygienebereich, weil du ansonsten ja am Ende des Tages einfach erheblich mehr an Kaufkraft wieder den Leuten aus der Tasche ziehen würdest, wenn du jetzt einfach nur sagst, ich mache eine 2%ige Erhöhung. Und ich glaube, 2005 war das ja das letzte Mal damals unter der damaligen Koalition, die hat sich da ja erheblich die Finger dran verbrannt. Das hat ja seitdem eigentlich keiner mehr so richtig aufgegriffen, ne, wenn man ehrlich ist. Also jetzt kommt nach vielen, vielen Jahren das Thema nochmal wieder zurück. Wenn es vernünftig austariert ist, also wenn man sich die Warenkörbe entsprechend anguckt und da sehr selektiv vorgeht, dann kann ich mir vorstellen, dass es als Instrument funktioniert, ohne dass ich das wieder in die breite Masse reintrage und am Ende des Tages auch die kleinen und geringeren Einkommen damit eigentlich sträflichst nochmal in der Kaufkraft reduziere. Dazu kommt ja, dass wir wahrscheinlich eben Inflationsschub haben werden aus der Thematik um den Iran herum. Das heißt, da bist du ja schon wieder eher in so eine Richtung Kaskadeneffekt unterwegs. Und das sollte dann meiner Meinung nach tunlichst verhindert werden, weil aus meiner Sicht hat die EZB wenig Spielraum mit Zinserhöhungen dagegen vorzugehen. Dann machst du die Finanzierung hier für viele teilweise komplett unmöglich. Das kann nicht funktionieren. Und das hat ja nicht nur im Corporate-Bereich, sondern
Interessant,
ich krieg so.
1% Umsatzsteuererhöhung
Ja.
bringt 15 Milliarden. Das ist ja gar nicht mal so viel, wie ich dachte. Also
Ist
15
nicht
Milliarden,
viel, ne?
nicht falsch verstehen, ist eine Menge Geld. Also 30 Milliarden bei 2%. Wobei, ich würde mir 1% wünschen, dann kann man das endlich mal gescheit im Kopf rechnen, ne? Diese 19%, jeder rechnet, oder ich rechne mit 20% und sagt dann, dann passt das so ungefähr, wenn ich irgendwie ausrechnen muss, weil ich kriege ja als Unternehmer meine 19% Stand heute auf viele Dinge noch wieder. Zumindest im betrieblichen Kontext.
Aber deswegen, bin ich mal gespannt, dass die CDU hat jetzt, oder CDU, CSU haben jetzt signalisiert, sie wären also nur bereit, das Thema mitzugehen, wenn es dafür dann entsprechende Reduzierungen im Themenbereich Sozialversicherungsbeiträge geben würde. Was eigentlich aus meiner Warte unrealistisch ist. Also ich wüsste nicht, wie man das irgendwie groß kompensieren sollte. Ganz das Gegenteil ist ja eigentlich der Fall. Ja, also, ich meine, die ganze Diskussion um die Krankenversicherung, die da jetzt seit Wochen eigentlich wieder geführt wird, ich wüsste nicht, wie man da jetzt irgendwie große Reduktionen herbeiführen möchte. Ne?
Ja, aber das ist doch eigentlich das Problem. Wir gucken immer auf der Seite, wo wir mehr Geld herbekommen können und nie auf der Seite, das ist ja der große Kritikpunkt von vielen, wo wir mal Geld einsparen können. Ich war neulich bei einer Veranstaltung, da ging es um KI und Einsatz von Dokumentenmanagement mit KI und einer der großen Kunden war die Bundesagentur für Arbeit. Beziehungsweise ich habe gefragt, sag mal, ihr habt so viele öffentlich-rechtliche Kunden, warum setzen die nicht KI ein? Weil die machen doch dieses ganze stumpfe Zeug, wo ich sagen würde, dafür ist KI prädestiniert. Und dann sagt er, du wirst lachen, die Bundesagentur für Arbeit hat uns beauftragt, weil die kriegen gar keine Sachbearbeiter mehr. Der demografische Wandel haut denen so rein, dass sie es in Zukunft gar nicht mehr schaffen werden, all diese Anträge abzuarbeiten. So, das ist aber ein Beispiel. Dann war ich schon mal beruhigt und dachte, oh, das ist ja mal eine gute Sache. Aber da liegt doch so verdammt viel Potenzial. Und auch bei den ganzen Krankenkassen. Ich weiß nicht, wie viele Krankenkassen es in Deutschland gibt, aber auf jeden Fall zu viele. Jede haben eigene Sachbearbeiter. Jede machen mehr oder weniger das Gleiche. Ich weiß, dass das schwierig ist und ganz viele Lobbyisten da unterwegs sind, die dir immer erzählen, das geht nicht.
Also ich bin für das spanische Modell, muss ich sagen. Ich habe mir das tatsächlich mal angeguckt. Ich finde, dass die das sehr gut machen. Hier in Spanien ist es so, dass es egal ist, ob du für den Staat arbeitest, ob du selbstständig bist, ob du Angestellter bist. Alle müssen ja am Ende des Tages in eine einheitliche Krankenversicherung einzahlen. Mhm. Die ist auch nicht teuer. Damit hast du so eine gewisse Basisversorgung. Wenn du jetzt mehr Einkommen hast oder wenn du irgendwie dich mehr versichern möchtest, dann kannst du das über Zusatzversicherung alles abbilden. Ja, du kannst dich dann also bis in die Unerkenntlichkeit am Ende des Tages mit Zusatzversicherung dann total durchboostern und kriegst wirklich die totale Chefarztbehandlung überall jederzeit, egal was du für ein Problem hast, ne? Wenn du das dann entsprechend bezahlen möchtest. Das finde ich eigentlich als System meiner Meinung nach mit das Fairste. Ja? Aber wie du schon gesagt hast, ja, wir haben Lobbyisten natürlich, wenn du allein auf den Beamtenapparat drauf guckst, wie das bei denen gehandhabt wird versus wie das bei den Leuten gehandhabt wird, die in der privaten Krankenversicherung vielleicht schon seit vielen Jahren jetzt auch drin ist, dann muss man fairerweise auch dazu sagen, das kann ich sogar verstehen, dass die da nicht unbedingt Bock drauf haben, weil die haben sich ihre Rückstellung am Ende des Tages ja schon über die Zahlungen verdient. Die Frage ist, was soll damit passieren hinten raus, ja? Wenn du da jetzt sagen würdest, ich kipp das jetzt am Ende des Tages mit der gesetzlichen einfach zusammen, dann wäre das eigentlich nichts anderes als eine Form von Enteignung, wenn du so willst. Ja,
nicht. Also ich glaube, viele würden sich wünschen, dann im Alter zur gesetzlichen rüber zu gehen, weil dann ja zum Lebensende die Beiträge immer höher werden.
Ja, wenn das die Konsequenz wäre, aber die habe ich bisher ehrlicherweise nie so verstanden, dass das die Logik wäre, weil dann hast du wieder das Thema, dass ich sage, okay, also wenn ich mehr Leute reinbekomme, die eigentlich von irgendwas Geld rausbekommen müssten, ohne dass die vorher selber was eingezahlt haben. Das ist ja die Diskussion, die du bei der Rentenversicherung führst. Alle sollen in die Rentenversicherung rein, irgendwie sinnbefreit, wenn dann alle da auch wieder Geld raushaben wollen. Fehlt ja trotzdem das Geld, wo soll es herkommen? Mhm. Und das ist bei meiner Meinung nach auch da in dem Konstrukt irgendwie nicht komplett durchdacht. Aber du hast recht, ich glaube 94 Krankenkassen haben wir in Deutschland. Wir hatten mal 96, zwei sind weggefallen seit Anfang des Jahres. Mir kann auch bis heute keiner erklären, warum, außer dass gesagt wird, das wäre ja super, weil das Wettbewerb ist, aber also ich weiß nicht, durchregulierter Bereich, ob das wirklich wirklicher Wettbewerb ist, kann ich da nicht so richtig erkennen, muss ich sagen. Ja, also könnte man mit Sicherheit allein im Verwaltungskostenbereich könnte man dadurch erhebliche Einsparungen realisieren, auch wenn jetzt alle Krankenkassenchefs sagen, nein, das ist nicht so. Welche Kosten meint ihr denn? Wir haben sowieso nur 3, 4, 5% bei uns sind Verwaltungskosten. Ne? Wenn du dann aber anfängst, tiefer reinzugucken, stellst du natürlich auch schon auf fest, naja, das ist so nicht haltbar von der Aussage.
Hier in Spanien hast du gesagt, weil du gerade in Spanien bist.
Ah ja, genau. Ich bin hier in Spanien, weil ich gerade in Spanien bin, aber nicht dauerhaft, sondern tatsächlich jetzt nur mal wieder kurzfristig. Aber ich habe ja eine Zeit lang mal in Spanien gelebt. Also ich kenne es tatsächlich ganz gut hier. Ja, und fand diesen Teil des Sozialsystems bei den Spaniern immer uns einen Ticken voraus.
Ja. Wie lange hast du in Spanien gelebt?
Knapp 6 Monate.
Ach so, dann habe ich auch in Spanien gelebt. Allerdings ein Jahr.
Ich war in Madrid. Nee, ich war halt mit der Family damals hier. Damals habe ich hier ein Projekt gemacht, ein relativ großes. Dann sind wir komplett hier rübergegangen, in der Ecke da bei Valencia. Haben wir uns getummelt. Hatten auch dann die Überlegung, ob wir uns das vorstellen könnten, dauerhaft. Wetter, Klima und so, brauchen wir alles nicht drüber zu reden, dass es natürlich alles super ist und das Essen und die Leute und die Partys, aber es gibt natürlich auch so ein paar Aspekte, die haben mich persönlich dann jetzt nicht dazu ermutigen können, zu sagen, okay, ich breche die Zelte in Deutschland irgendwie ab und halte mich dann dauerhaft in Spanien auf. Ja, das fängt schon damit an, dass mir das Schulsystem für die Kinder, ich will jetzt die deutsche Bildung nicht hypen, die ist mehr als kritikwürdig, da gibt es einiges zu tun, meiner Meinung nach, aber sie ist dann der klassischen spanischen staatlichen schon nochmal auf jeden Fall überlegen. Das heißt, hier müsstest du Kinder ins private oder in so ein halbprivates Modell überführen, Das ist monatlich mit erheblichen Kosten verbunden. Das musst du dann auch erstmal verdienen, das Geld. Ja. Deswegen, alleine das war schon der Moment, wo ich gesagt habe, nee, also hier hinkommen, Urlaub machen oder mal eine längere Zeit sein, ist nett. Aber jetzt mit kleinen Kindern oder was auswandern, ich konnte es mir nicht vorstellen. Aber es gibt auch genug andere, die sagen, finden es super und würden es jederzeit wieder machen. Ist auch legitim. Jeder muss es am Ende des Tages ein bisschen für sich selber entscheiden.
Ja, ich fand Spanien super. Also ich könnte mir das auch vorstellen, später nochmal überzusiedeln. Mich hatte damals nur der spanische Biorhythmus etwas irritiert. Ne? Also du fängst früh an zu arbeiten, also wie in Deutschland auch, sagen wir mal beim 8:30, 9 bei der Arbeit. Dann ist Punkt 12 Uhr Mittag. Dann machen die erstmal 2 Stunden gar nichts. So, wir sind dann Mittagessen gegangen. Wenn du dann wo gefunden hast, wo du Mittagessen kannst, haben die dir auch gleich eine Flasche Wein auf den Tisch gestellt. Danach konnte ich aber kaum noch arbeiten. Hat aber keiner gemerkt, weil die waren ja 2 Stunden selber nicht da. Ja, und dann arbeitest du locker mal bis 8 oder 9 Uhr. Und danach geht's nach Hause und um 10 Uhr gibt's dann sozusagen Mittagessen. Abendbrot ist ja dann das spanische Mittag und kann man machen, aber auf Dauer fand ich das, passte das nicht zu meinem deutschen Biorhythmus, sagen wir mal so.
Ja, die leben schon teilweise unterschiedlich, wobei ich finde, wenn du jetzt in Madrid zum klassischen Businessviertel bist, das ist schon dann mittlerweile auch angeglichen an eher so die klassischen europäischen, US-amerikanischen Arbeitszeiten, Arbeitskonditionen. Aber klar, je ländlicher du vielleicht wirst oder je mehr du in ruhigere Gebiete reingehst, da mag das dann teilweise noch sehr traditionalistisch gehalten werden, was irgendwie die Siesta und alles, was dazugehört, angeht. Ich fand es immer sehr charmant, muss ich sagen, weil ich denke, das wird ja bei dir auch nicht anders gewesen sein. Du hast ja als Deutscher auch von morgens 8 bis 20 Uhr gearbeitet. Du hast halt nur nicht 2 Stunden Pause dazwischen gemacht. Also eigentlich machen die das besser als wir.
Wenn man ja, so viel, ja. Anderthalb habe ich dann gemacht. Ne? Das ist dann für eine lange Mittagspause genutzt. Ein Gesundheitssystem musste ich damals nicht nutzen, zum Glück. Hatte nur eine Auslandsreiseversicherung, wo du gerade sagst, einmal ganz kurz doch zurück, es ist ja auch geplant, die Mitversicherung für Ehepartner aufzugeben in Deutschland. Ne? Das wird bestimmt für ganz, ganz viel Gegenwehr sorgen, aber ist gar nicht so dumm, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe heute Morgen noch gelesen, dass das vermutlich dazu führen wird, dass 150.000 gut ausgebildete Fachkräfte zurückkommen, nämlich sprich die, meistens sind es ja die Frauen leider, die Ehefrau, die zu Hause ist, mitversichert ist und keine Notwendigkeit hat, unbedingt zu arbeiten, aber wenn du deine Krankenversicherung bezahlen musst, dass das doch nochmal eine zusätzliche Motivation sein soll. So wird zumindest vermutet.
Also ich finde es nicht gut, bin ich ganz ehrlich, wenn das jetzt dazu führt, dass irgendwie Mütter, die sich schwerpunktmäßig um Kinder kümmern, da plötzlich rausfallen sollten. Also wenn es da nicht irgendwie eine Regelung gibt, dass irgendwie nachweislich, wenn man sich zu Hause um, keine Ahnung, 1, 2, 3 Kinder kümmert oder was, da finde ich, sind wir Deutschen unrealistisch mittlerweile, was die Erwartungshaltung an diese Mütter angeht, ja, dass die dann nebenbei auch noch irgendwie arbeiten sollen. Und wenn man die da jetzt beschneiden sollte, finde ich das nicht in Ordnung. Wenn es darum gehen sollte, ich meine, es wird ja oft als Beispiel gebracht, ich persönlich kenne gar keins, also ich habe noch nie eins irgendwie im Real Life gesehen. Es wird ja mal auf die Paare abgezielt, wo einer arbeitet und sehr viel Geld verdient und der andere zu Hause bleibt und es gibt keine Kinder. Ja, also so diese, ich kenne kein Beispiel, also ich habe noch nie ehrlicherweise eins kennengelernt. Wenn da jetzt dazu führen sollte, dass der andere dann sagt, okay, ich muss jetzt arbeiten gehen, weil ich die Krankenversicherung bezahlen muss, okay, geschenkt von mir aus, soll das dann ein guter Anreiz sein an der Stelle. Wenn aber der Partner da so viel Geld verdient, dass die sich da ein schönes Leben zu zweit machen, dann wird es wahrscheinlich auch für die andere Möglichkeiten geben und die gehen einfach oder sind im Zweifel sowieso schon längst zusammen in der privaten Krankenversicherung unterwegs. Ja. Das heißt, es betrifft die eigentlich gar nicht. Ja, also ich bin nicht davon angetan, wenn es dazu führen sollte, dass gerade jetzt Familien, wo es dann vielleicht auch wirklich 2, 3, 4 Kinder gibt, die sind ja eh schon in der absoluten Minderheit. Und wenn da einer der beiden Elternteile sich dazu entschlossen hat, sich da schwerpunktmäßig um die Kindererziehung zu kümmern und deswegen das dann dazu führen würde, dass die zurück in den Arbeitsmarkt rein müssten, dann bin ich kein Anhänger von diesem Gedankengang. Ja.
Interessanter Aber Aspekt, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Also vielleicht sind wir einfach in der falschen Bubble. Also ich kenne nur Kinderlose, wo beide Bombenjobs haben und wo die gar nicht mehr wissen, wohin mit dem ganzen Geld. Ja. Oder ich kenne es so, dass zwar meistens der Mann einen besseren Job hat als die Frau, weil die Frau sich auch um die Kinder kümmert, aber die auch immer noch arbeitet, einfach deswegen, weil sie es will, ne? weil es ja auch vernünftig ist, zu sagen, ich mache mich nicht wie in den 60ern abhängig von meinem Mann, stehe nur am Herd und kümmere mich nur um die Kinder, sondern wenn der irgendwann mit einer Jüngeren durchbrennt, ein bisschen Klischee, dann habe ich zumindest noch eine Absicherung.
Alles gut, die Beispiele kenne ich auch tatsächlich, ne? Also ich kenne auch sehr viele, da wollen auch, ja, du hast recht, es sind meistens immer noch die Frauen, ja, dass dann die parallel trotzdem noch einen Job machen wollen. Dann betrifft die das ja auch gar nicht. Aber ich kenne auch tatsächlich ein paar, die sich gerade aus den letzten Jahren heraus dazu entschlossen haben, zumindest mal für eine gewisse Zeit einen traditionelleren Pfad zu beschreiten. Ich kenne allerdings auch ein Beispiel, wo tatsächlich der Mann zu Hause bleibt und sich um
Gibt's
die
auch
Kinder
immer mehr.
kümmert. Ja. Und da fände ich das, also meiner Meinung nach wäre das nicht angemessen, denen bei dieser Entscheidung, die ist auch nur eine temporäre Entscheidung, ich kann es auch nachvollziehen, du auch. Ich meine, wenn man Kinder hat und dann beide mit Jobs und so weiter und so fort, das können auch mal sehr anstrengende Zeiten sein. Wenn also eine Familie sich dazu entscheidet, das anders zu machen und es sich auch leisten kann, dann bin ich mit meiner liberalen Einstellung der Meinung, dann ist es auch legitim, die sollten das auch so machen können. Deswegen bin ich da nicht so der Fan von.
Die Frage, die ich mir nur stelle, also wir haben ja eingangs gesagt, eigentlich geht es der deutschen Wirtschaft nicht gut. Wir hatten eine ganze Zeit lang Fachkräftemangel. In jeden Lagebericht hast du da reingeschrieben, wenn wir genug Fachkräfte suchen, wenn du mit irgendwen gefragt hast, sagt man, ich kriege keine Leute. Jetzt ist es so, die gut Ausgebildeten sind ja eigentlich wieder die Jobs, wo von denen man ausgeht, dass die KI einen Großteil davon fressen wird in den nächsten Jahren. Wir haben gerade unser Gäste-WC renoviert. Ist aber immer noch nicht renoviert, weil ich kriege keinen Maler. Und früher hat man mal gesagt, okay, malen, ne, ich muss auch spachteln und so weiter. Ah, das mache ich selbst, um Geld zu sparen. Jetzt ist es so, ich will gar kein Geld sparen, ich möchte Geld ausgeben. Ich finde aber niemanden, der wegen so einem Pisselkram kommt, also mache ich es doch wieder selber. Ne, also das ist Pest und Cholera. Und mit jedem Handwerker, mit dem du dich unterhältst, der sagt, ich kriege keine Leute. Entweder habe ich Leute, die kannst du nicht gebrauchen, die sind nicht zuverlässig, die kommen morgens nicht, die melden sich ständig krank. Oder ich habe Leute, die sind super, die machen ihre Ausbildung. Aber dann wollen die sofort Meister werden und meinen Job machen. Dann sind die auch weg oder wollen studieren. Und das ist das Spannungsverhältnis. Da werden 150.000 Arbeitskräfte frei, die gut ausgebildet sind. Ob uns das wirklich weiterhilft, weiß ich in diesem Moment gar nicht.
Ja, also das ist ja auch diese Debatte, die ja geführt wird, wir arbeiten zu wenig, es müsste mehr gearbeitet werden. Und dann frage ich mich natürlich auch manchmal, irgendwie passt das alles so in den Storylines nicht mehr zusammen. Ja, also auf der einen Seite Fachkräftemangel und irgendwie KI nimmt dir Jobs weg, der Wirtschaft geht nicht gut, die baut Stellen ab, gleichzeitig soll irgendwie mehr gearbeitet werden. Ich glaube, dass das alles so überlagernde Faktoren sind. Es wird auf der einen Seite versucht, irgendwie mehr Leute in Arbeit reinzubekommen, weil du als Staat am Ende des Tages Lohnsteuer- und Sozialversicherungsbeiträge einnimmst. Und wenn, ich sag mal, hart formuliert, du mal wieder 2, 3, 4, 5 Monate als Staat damit durchkommst, super, ja. Das ist so eine kurzfristige, würden wir in der Liquidplanung im Worst Case auch so machen als Unternehmer, dass du sagst, okay, ich muss jetzt 2, 3 vielleicht etwas unschöne Maßnahmen einleiten, aber Hauptsache, ich komme die 2, 3 Monate erstmal weiter, um dann hoffentlich hinten dran wieder einen Pack anzuhaben, der mich langfristig dann wieder auf ein sicheres Finanztableau irgendwie zieht. Und ich glaube, dass es auch tatsächlich auf politischer Ebene häufig eher getrieben ist, wenn die mit solchen Argumentationsketten um die Ecke biegen. Weil hat man es ja wieder mitbekommen, ne? Also das Sondervermögen ist jetzt der Anteil für dieses Jahr ist sehr stark in konsumtiver Richtung genutzt worden. Wobei 3 Monate, also da kann man jetzt auch drüber streiten, aber man merkt, okay, es gibt einfach nach wie vor die Diskussion, dass da einfach Haushaltslöcher nicht sauber gestopft worden sind. Und jetzt wird einfach kurzfristig versucht, mit entsprechenden Einnahmemöglichkeiten zu arbeiten. Das ist so mein Gefühl, wo
Aber
das irgendwie alles so herkommt. Ja, aber du hast recht. Je mehr KI kommt, umso mehr hochbezahlte Bürojobs werden dadurch irgendwie automatisiert und wegfallen. Da gibt es dann keine Einkommensteuer, keine Sozialversicherungsbeiträge mehr draus. Ich glaube auch, dass das im Handwerkerbereich früher oder später so kommt. Guck dir mal die Videos an über so humanoide Roboter, was die mittlerweile können. Warum soll ich nicht auch in 2, 3, 4, 5 Jahren, keine Ahnung, wie lange wird sich so ein Business Case auch rechnen, so ein Robby zu nehmen, der dir die Fliesen da in deinen Bart reinhaut oder dafür dich pinselt, ja. Das
ja,
muss auch technisch machbar sein, ja.
das wird technisch machbar sein, aber das wird noch 20 Jahre dauern, mindestens.
Da bin
Das
ich nicht von
kommt nicht so
überzeugt, dass
schnell.
es so lange dauert.
Ja,
Aber wir werden es sehen, ja.
wer soll die denn alle kaufen, die humanoiden Roboter? Also da können wir mal, da würde ich mal eine Prognose abgeben, dass das nicht so ganz so schnell kommt und dass das viel auch Elon Musk Marketing-Sprech ist. Zum Sondervermögen hatte ich das gewundert? Also, das war, für mich war das diese Diskussion, ob das jetzt in echte Investitionen gegangen ist oder im Stopfen von Haushaltslöchern. Das war für mich ein Sturm im Wasserglas, ganz ehrlich. Also so ein möchte gern Aufreger-Thema.
Ja, ich fand, dass das gar nicht, also ich fand, dass das handwerklich nicht gut gemacht war, weil am Ende des Tages ging es ja um 3 Monate. Ja, also das ist ja, es ist ja, Da ist jetzt nicht, also es ist suggeriert worden, das gesamte Sondervermögen, die ganzen 500 Milliarden Euro sind auf einen Schlag konsumtiv irgendwie weggeprasst worden. Das ist ja völlig falsch. Also es ging ja nur um den Anteil, der auf das Jahr 25 entfällt und da auch eigentlich nur auf einen 3-Monats-Zeitraum bezogen. Und ja, da gab es eine Tendenz, das zum Stopfen in Anführungsstrichen gewisse Haushaltslöcher zu benutzen. Aber deswegen hast du natürlich nicht das ganze Sondervermögen jetzt gnadenlos durchverprasst und es gibt keine Option mehr mit entsprechenden Investitionen hinten raus, das ganze Ding nochmal wieder auf ein anderes Level zu bekommen. Aber das hat mir eigentlich nur gezeigt, wie frustriert mittlerweile auch die ganze Berichterstattung drumherum stattfindet, ja, und dass man meiner Meinung nach wirklich immer mehr und mehr aufpassen muss, welche Informationen man sich da anguckt und was da am Ende des Tages wirklich dahinter steckt, weil das auch die etwas seriöseren Informationsplattformen erstmal, fand ich, relativ stumpf einfach so aufgenommen haben. Ja. Und dann war es eher Empörung eigentlich, als dass es jetzt wirklich ein handfester Staatsfinanzskandal oder was wäre. Ja. Das wird sich im nächsten Jahr mal zeigen. Also ich bin mal natürlich mal gespannt, was denn jetzt in den Folgejahren damit passiert. Wenn sich die Tendenz so bewahrheiten sollte, dann ist die Kritik natürlich irgendwann völlig angebracht.
Ja, wir sind doch in einem permanenten Empörungsstatus. No, das zeigen ja dann auch am Ende die Wahlergebnisse. War das ganz witzig, die Heute-Show, ich weiß nicht, ob du die guckst mit dem Oliver Wilke.
Ja.
Gucke ich jeden Freitag, weil er informativ, aber auch lustig. Und er sagt ja auch, ja, die AfD kann mittlerweile auch so einen Tankstellen, Flattermännchen aufstellen und wird trotzdem gewählt. Und da ist ein bisschen was Wahres dran, ne? Weil wenn du dir das anguckst, wirklich, dann wird gemeckert, dass die Leute keine Ahnung haben. Und dann guckst du die Leute an, die sich dazu wahrstellen, außer Empörung können die nichts, außer ihre Verwandten einstellen, sage ich mal ganz böse. Und wir müssen mal einfach wieder sachlicher werden und nicht einfach nur aus Empörung irgendeine Partei wählen. Und dann ist es ja eine Themenpartei, die sagt, gut, die Migration gelöst, alles gelöst. Ja, viel Spaß, wenn die Welt doch so einfach wäre. Das siehst du in den USA ja auch gerade. Also, was hilft? Manchmal denke ich, schmeiß die scheiß Handys weg. Und geht mal wieder raus und sprecht mal wieder mit den Leuten und nicht immer nur Empörung, Empörung, Facebook-Post hier, WhatsApp-Nachricht da. Und zwar von beiden Seiten, ne? Ich will mich hier gar nicht nach links oder nach rechts stellen, sondern schön quer der Mitte.
Ja, ich glaube, dass das einfach eine gewisse Form der Überforderung flächendeckend auch bei vielen Leuten, auch viele Leute, die, wo ich sagen würde, dass die einen guten Bildungs-Background haben, dass die ein gutes Know-how haben, dass die eigentlich auch in der Lage sind, um die Ecke und irgendwie verzahnt zu denken. Aber die Dinge werden immer schneller, es wird immer komplizierter. Und da merkt man schon, dass für viele ist es einfacher, sich erstmal irgendwie zu empören und das Ganze irgendwie als Skandal zu sehen, ohne dass man jetzt irgendwie sich mal vorher erstmal wirklich nur ins rein Fachliche reingegraben hat, weil es ist ja auch klar, dass man nicht immer da überall von vornherein der Experte ist. Manchmal muss man sich ja erstmal den Sachverhalt angucken, um dann irgendwie mal in der Lage sein zu können, das zu beurteilen. Ist das jetzt was, worüber man wirklich sich dann auch nachher hinten raus ärgern könnte, oder ist das einfach auf reiner Sachebene betrachtet eine angemessene Maßnahme gewesen, die man dann auch irgendwie besser verstehen kann? Aber die meisten fangen hinten an, empören sich erstmal, und wenn sie überhaupt dahin kommen, sich auf die Sachebene vorzuarbeiten, dann ist noch die Frage, ob sie versuchen, sich mal auf die tiefere theoretische Ebene darunter einzugraben. Ja. Und das machen viele dann schon nicht mehr, ne? Das müsste mehr gemacht werden, meiner Meinung nach.
Ja, aber Thomas, die Welt war immer kompliziert. Sie ist nicht komplizierter geworden. Es ist nicht komplizierter geworden. Das Problem ist, du kriegst mehr Informationen. Die prasseln überall auf dich ein. Und das ist auch Taktik. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass innenpolitisch ist einmal Eisenthema in den USA. Dann wird irgendwie Venezuela der Präsident entführt in so eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Dann Woche drauf gibt's Epstein-Files ohne Ende. Dann wird ein Flugzeugträger Richtung Iran geschickt. Ach so, Grönland habe ich noch vergessen. So, das ist mal die weltpolitische Lage. Der Chinese hält sich so ein bisschen zurück und öffnet die Arme für die Partnerschaft. Wir streiten uns darüber, dass wir technologieoffen sein müssen, obwohl wir eigentlich wissen, dass es wirtschaftlich wenig Sinn macht, zu sagen, wir verkaufen weiter Verbrenner, während die Chinesen und die Amerikaner E-Autos bauen, die mittlerweile 1000 Kilometer fahren und es eigentlich gar keine guten Argumente mehr gibt, bis darauf, dass unsere Infrastruktur hier mit den Ladesäulen nicht da ist. Wir unterhalten uns wieder über Gas. Wir bauen wieder Gaskraftwerke. Der Söder möchte die Woche drauf dann irgendwelche Mini-Reaktoren bauen, die technologisch noch gar nicht existent sind. Und jeden Tag gibt es irgendeinen anderen Bullshit, der auf dich einpresst. Deswegen meine ich, schmeiß das Handy weg. Lies diese ganzen Nachrichten gar nicht. Mach es so wie deine Großeltern. Morgens eine Tageszeitung, am besten im Papier, die sich nicht mehr ändert. Und abends guckst du die Tagesschau. So. Und dann hast du die Informationen, die du brauchst, und dann beschäftigst du dich den Rest des Tages nicht mehr damit. Und damals waren die Leute alle entspannt, da gab es auch Stammtisch, da haben auch 10% gesagt, wir haben zu viel Migration und so weiter und zu viel Messerstecher, aber alles geht im Bach runter, die Jugend ist schlimm. Das gab's immer schon. Nur diese ja. Hochfrequenz, die ist ungesund.
Ja, also es ist ja nicht nur die Hochfrequenz, es ist, meiner Meinung nach ist es immer noch eine Sache, wenn du hochfrequent einfach mit Sachinformationen beackert wirst, ja. Ist aber was ganz anderes, wenn du direkt auch hochemotionalisierte Nachrichten abbekommst, beziehungsweise, und das macht es dann nochmal viel schlimmer, dass teilweise auch einfach mit Fake News garniert ist, ja. Also dass du das nicht mehr auf Anhieb erkennen kannst, ist das jetzt seriös oder ist das nicht seriös? Und wenn du das in einer entsprechenden Frequenz Tag ein, Tag aus abbekommst, dann ist es einfach anstrengend. Ja? Dann hast du recht, dann wäre es sinnvoller, sich irgendwie auf gewisse Kernaspekte zurückzuziehen. Aber auch da kommt ja ein bisschen darauf an, was du machst, ja, was du vielleicht beruflich machst, welche Entscheidungen du irgendwie im privaten Sektor treffen möchtest. Das beste Beispiel aktuell ist zum Beispiel das Thema Hauskauf. Also stell dir vor, du bist jetzt eine Familie, die aktuell seit bist vielleicht seit 2 Jahren dabei und jetzt bist du gerade in dem Moment drin, wo du jetzt eigentlich zuschlagen könntest. Du hast jetzt endlich alles hinbekommen, eine Finanzierungsthematik und so weiter und so fort. Und jetzt kommt diese Iran-Thematik und jetzt kommen da wahrscheinlich, so wie es aussieht, weil die Staatsanleihen sich entsprechend so entwickelt haben, kommt da direkt nochmal eine Zinserhöhung mit rein. Das kann ja sein, dass das für dich den Kauf damit unmöglich macht, ja. Mhm. Und das ist schon, dann denke ich ja manchmal, boah, das ist bitter, weil das so schnelllebig geworden ist, ja. Das passiert dann, finde ich, schon deutlich in einer anderen Taktung, als das vielleicht früher der Fall gewesen ist. Vielleicht haben die Leute das früher einfach auch noch nicht realisiert. Also die Taktung an sich war gleich, aber bis der Effekt angekommen ist, hat es ein bisschen länger gedauert oder sowas. Ja,
du denkst aber auch vielleicht zu viel darüber nach. Wie gesagt, meine Eltern haben zu 12% finanziert teilweise, ne, weil die so ein...
Aber die haben 100.000 Mark bezahlt. Ne? Heute würde ich für das gleiche Objekt 400.000 Euro bezahlen. Ja, also das ist ja dann schon... Ne?
Die haben dann aber auch vielleicht nur 30.000 Mark verdient. Klar, rechnen macht das schon Sinn und Abstriche machen macht manchmal auch Sinn. Heute, da hatten wir ja auch schon mal in einer anderen Folge, dass die Erwartungshaltung natürlich ans Leben heute andere sind als damals. Zum Ende der Folge, weil das gerade so gut ins Thema passt, ne? Ich habe ein Buch gelesen, da fehlen jetzt noch 20 Seiten, von Adam Grant, Think Again. Also Adam Grant kennt man ja, ist ja Psychologe, Wirtschaftswissenschaftler, hat auch Psychologie des Geldes geschrieben und das wird sehr vermutlich auch das Buch des Jahres bei mir werden, weil es jetzt schon so viel Eindruck auf mich hinterlassen hat. Und zwar geht es darum, sich einfach mal zurückzulehnen und mal sachlich die Dinge sich anzugucken und auch mal eine andere Meinung zuzulassen und mal sagen, nicht der andere ist doch total doof, sondern auch mal zu verstehen, was dahinter steckt. Und da sind so viele gute Beispiele drin, die mich selber immer wieder erwischt, wo ich mich selber ertappt gefühlt habe und gesagt habe, na, das stimmt. Man muss einfach offener werden, auch für die andere Meinung. Nicht einfach sagen, es ist links, ist rechts, ist woke, ist grün, ist was auch immer, sondern versuchen zu verstehen, was könnte denn der Grund sein. So, und vielleicht ist auch was Wahres dran und vielleicht findet man dann doch wieder mehr zur Mitte, dass man Kompromisse eingehen kann. Deswegen ist das jetzt zum Ende der Folge mein Buchtipp.
Ja, das ist ein super Schlusswort. Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich finde es ja auch, ich teile das ja. Ja. Also ich sehe ja auch, dass die Extreme werden immer, das wird immer radikaler, links, rechts, oben, unten, grün, was weiß ich was. Ist mir auch ehrlicherweise mittlerweile alles egal, weil mir da einfach viel zu viel Populismus von allen Seiten reinflattert, der fachlich keiner Argumentationsgrundlage standhalten würde. Ne? Deswegen ist mein Tipp zu dem, was du gerade ausgeführt hast, wenn man sich über irgendwas mal irgendwie beschweren möchte und möchte da irgendwie vernünftig mitreden, dann müsste man es sich tatsächlich mal angucken, den Sachverhalt. Mhm. Heißt nicht, dass man überall der absolute Experte sein muss, aber meistens muss man, und es gibt ja wirklich mehr als genug Tools von KI über Wikipedia, keine Ahnung was alles, ja, muss man sich da mal ein bisschen reinfuchsen und dann werden manche Dinge auch einfach transparenter und klarer und dann denkt man auch oft, okay, da habe ich einfach eine falsche Einschätzung, ja, hat mir irgendwie ein Infoblock gefehlt und jetzt kann ich das nochmal anders beurteilen. Und dann hast du recht, dann kommt zu guter Letzt trotzdem immer noch zum Tragen, dass dann auch alle irgendwie vernünftig miteinander reden müssten und dann auch mal ihre Meinung mal austauschen, ohne direkt von vornherein deswegen delegitimiert zu werden, ja, wenn du eine andere Meinung hast. Ja.
Das ist ja der Dunning-Kruger-Effekt, ne? Dass die Leute, die am wenigsten Ahnung haben, meinen, sie hätten am meisten Ahnung, weil die Leute, die sich eingearbeitet haben, denken, da gibt es ja noch eine andere Facette und das muss ich auch noch bedenken. Und deswegen finden meistens so Populisten oder so Leute, die sich Influencer nennen und bei YouTube irgendwas raushauen, mehr Gehör als ein Wissenschaftler, der eher sagt, na, da sage ich jetzt mal nichts zu, weil wenn ich das sage, ah, so hundertprozentig richtig ist das nicht. Gut, lass uns das hier beenden und wir machen erstmal ein bisschen Pause, weil jetzt Ostern ist und der liebe Thomas noch ein bisschen im Schlamm robben muss.
Ja, jetzt muss man ja auch sagen, was ich, ja, also ich genau bin 2 Wochen auf Wehrübung bei der Bundeswehr, ne? Und wenn ich dann zurück bin, dann nehmen wir unseren Faden wieder auf und dann hoffentlich auch mit besserer Technik. Also genau. Ich werde da Besserung geloben, ja.
Also aus dem Schützengraben mit Funkgerät wollen wir euch nicht antun. Von
daher. Ich könnte morsen beim nächsten Mal, das könnte man noch machen, ja. Ja,
das kann ja keiner hier. Alles klar, Thomas, vielen Dank. Und
Danke, wir
hören uns dann im Ende April vermutlich wieder. Und genau. Bis euch da eine gute Zeit.
Macht's gut. Genau, und an alle frohe Ostern.
Genau, das wünsche ich auch.
Ciao, ciao.